Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 26. März, 7.07 Uhr zum letzten Mal für diese Woche, heißt es Stand jetzt.
Ja, Zeit für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht auch beim letzten Sportpodcast für diese Woche, obwohl, nee, wir haben so viel bei meinsportpodcast.de, da können wir gar nicht die Letzten sein, so früh am Tag.
Nee, aber es gibt nur einen, der euch brandaktuell die Themen gibt, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Geglückte Wiedergutmachung, starker DFB-Start in die WM-Quali.
Tor, sexistische Reporter und Beckenbauer-Vergleiche. Die erste Torschützin des Monats erinnert sich.
Pilotprojekt umgesetzt. Berlin Volleys haben vor 800 Fans spielen dürfen.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette. Das sind die Gewinner, die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder. Und wir blicken zurück in die Geschichte, was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages für euch. Vorgestern haben wir euch ja hier die Aktion 6500 Gründe vorgestellt. Die fordert aus Protest gegen die Menschenrechtssituation in Katar und gegen die Bedingungen, unter denen die Gastarbeiter dort leben und arbeiten müssen, ja zum Boykott der WM inklusive der WM-Quali auf.
Naja, also es gibt natürlich einen anderen Protest, ja, zum Beispiel das, was das norwegische Nationalteam jetzt gemacht hat. Die boykottieren nicht, die protestieren, und zwar mit T-Shirts. Menschenrechte auf und neben dem Platz stand auf Shirts, die das Team vor dem Quali-Spiel gegen Gibraltar trug. Adressat der Botschaft, naja, das war klar, das war sehr, sehr eindeutig.
Genau, Katar natürlich, eine andere Form des Protests, vielleicht auch die bessere Form des Protests? Wir haben mal zwei Meinungen für euch in je 40 Sekunden. Andreas, fang doch mal an.
Also ich würde sagen, ja, definitiv. Man muss den Finger in die Wunde legen, man muss die Dinge ansprechen und man muss das auch mit Nachdruck tun. Und zwar von der Basis bis hin zu den obersten, auch internationalen Gremien. Da kann keine Aktion eine Aktion zu viel sein. Laut einer Kicker-Online-Umfrage wollen 78% aller Leser, dass Deutschland die WM boykottiert. Aber was würde das heißen? Was würde das wirklich bringen? Immer und immer wieder den Dialog suchen ist vielleicht der bessere Weg. Ist es vielleicht auch wichtig, dass man eine Mentalitätsfrage dort aufnimmt und sagt, man würde sie vielleicht doch so sehr an der Ehre verletzen, dass es gar keinen Dialog mehr gibt? Also, ich bin folgender Meinung. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die hat gesagt, eher Aufdeckung und Sichtbarkeit der Missstände und der Dialog mit allen Beteiligten, das würden wir empfehlen. Katar hat sich durchaus gesprächsbereit gezeigt und Reformen angestoßen. Es gibt Fortschritte und mit dem Boykott würde man um Jahre zurückgeworfen werden. Das sagte Regina Spöttl, sie ist Expertin für Katar bei Amnesty. Und ich würde sagen, ja, da schließe ich mich an, das ist eher der richtige Weg, den Dialog suchen.
Finde ich auch. Ich finde auch, der Protest der Norweger ist der bessere Protest. Klar, einfach wegbleiben und boykottieren, das würde auch ein Statement sein. Aber was bringen Boykotte wirklich? Das wäre ein Paukenschlag, der einmal ertönt, dann schnell wieder verhallt wäre, denke ich zumindest, wenn nicht gerade eine große Mannschaft, also Brasilien, Argentinien, Frankreich oder sogar Deutschland, diesen Schritt wagen würde. Und ich denke, das wird sicherlich nicht passieren. Dafür hängt an so einer WM dann doch für alle viel zu viel dran. Aber diese Botschaften immer wieder öffentlich zu zeigen, sie vielleicht wie die Norweger auch dann zusätzlich verbal zu unterstreichen, die Probleme laut anzusprechen, um dann wirklich in diesen Dialog zu kommen, den du eben angesprochen hast, das könnte einen deutlich nachhaltigeren Effekt haben. Aber ich fürchte, das wäre erst dann auch richtig, richtig nachhaltig, wenn die Großen dann mitziehen. Ich freue mich darüber, dass die deutsche Mannschaft mitgemacht hat, ein ähnliches Zeichen gesetzt hat wie die Norweger gestern Abend.
Na, und was denkt ihr, sagt ihr, seid ihr der gleichen Meinung wie zum Beispiel 78% der Kicker Online Abstimmenden? Wollt ihr gerne, dass Deutschland das Ganze boykottiert, oder habt ihr eine andere Meinung? Sagt ihr, vielleicht ist es genau so, wie wir das sagen, mit Dialog wäre es vielleicht die bessere Wahl? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung. 0331 298 5028, 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte nur eine Sprachnachricht. Beginnt diese Sprachnachricht mit Stand jetzt, dann eurem Namen und dann sehr gerne eurer Meinung.
Stand jetzt aktuell.
Nach der Herbstenschlappe seit über 80 Jahren nur der beste Start seit 52 Jahren für eine deutsche Fußballnationalmannschaft. 3:0 hieß es am Ende nach einem über weite Teile des Spiels dominanten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen Island. Der geglückte Start also in die WM-Quali. Wir blicken nochmal zurück mit Alex Barklage von der NOZ. Hallo Alex.
Moin Moin.
Wie hat's dir denn gefallen gestern, der Auftritt der deutschen Mannschaft? War es die Wiedergutmachung für das Duell vor mittlerweile 4 Monaten gegen Spanien, diese herbe Klatsche?
Wiedergutmachung natürlich nicht, aber ich fand, das war jetzt ein guter Start für die Abschiedstournee von Joachim Löw. Und man darf das natürlich jetzt nicht alles sofort alles überbewerten, aber ich fand die Reaktion jetzt auch ganz gut. Island war jetzt nicht der stärkste Gegner, aber man muss die natürlich auch erstmal schlagen. Und es hat einiges ganz gut ausgesehen und ich denke, so kann es weitergehen und so muss es natürlich auch weitergehen, wenn es bei der EM auch positiv laufen soll.
Dann gucken wir mal auf das, was wirklich gut ausgesehen hat. Erstmal der Start. 3. Minute Goretzka, 7. Minute Havertz. Da war der Doppelpack schon innerhalb der ersten 10 Minuten da. Was hat dir besonders gut gefallen beim Spiel der deutschen Mannschaft?
Ja, natürlich war das ein super Start der deutschen Mannschaft, direkt mit dem ersten Angriff das erste Tor und dann war das auch gleich ein sehr, sehr schönes Tor mit einem tollen Spielzug. Da ging es ja relativ fix mit der Bayern-Kombo. Es war, glaube ich, im Endeffekt sogar 4 Bayern-Spieler, die da das Tor vorgelegt haben. Und dann auch das 2-0 von Havertz mit der Sané-Vorlage. Also es sah am Anfang sehr gut aus. Offensiv hat das sowieso ganz gut ausgesehen, fand ich. Das waren die positiven Ansätze, fand ich. Und also die zweite Halbzeit, da haben die Isländer ein bisschen besser aufgekommen. Aber im Grunde genommen war es schon eine souveräne Leistung, fand ich.
Mhm. Mittelfeld haben wir angesprochen, Joshua Kimmich als Lenker und Denker der deutschen Mannschaft. Toni Kroos hat jetzt nicht dringend irgendwo gefehlt.
Nee, in der Tat. Also im Moment würde ich sagen, das Mittelfeld, das Dreier-Mittelfeld, was heute gespielt hat, da muss ein Toni Kroos reinkommen. Natürlich ist er bei Joachim Löw normalerweise gesetzt. Aber ich denke, in der heutigen Form, mit dem Spiel, was man heute gesehen hat, hätte er da auch nicht gut reingepasst. Also Kimmich ist da ganz klar der Anführer der deutschen Mannschaft. Das sieht man nicht nur bei Bayern, das sieht man auch bei der Nationalmannschaft. Zusammen mit Goretzka und Gündogan, die natürlich alle gerade in sehr, sehr guter Form sind, sieht das im zentralen Mittelfeld in Deutschland tatsächlich gerade ganz gut aus.
Was hat dir denn nicht gefallen? Wo würdest du sagen, ja, trotz der hohen Ballbesitzzahlen, trotz der Tatsache, dass man 0 gespielt hat, wo siehst du noch Verbesserungsbedarf?
Ja, Verbesserungsbedarf gibt es natürlich immer. Also ich finde natürlich vor allen Dingen auf den defensiven Außenbahnen, da muss Joachim Löw noch ein bisschen tüfteln. Natürlich, mir hat jetzt der ein oder andere Spieler noch gefehlt. Das musste Emre Can Linksverteidiger spielen. Der ist ja so im Prinzip in der Defensive in Deutschland der Mann für alles. Er ist natürlich nicht überragend gut auf allen Positionen. Hat das heute natürlich ganz okay gemacht, wurde natürlich auch dementsprechend nicht gefordert. Auf der rechten Seite auch. Muss man mal sehen, wie es da weitergeht. Ob das bei dem, was da heute aufgeboten worden ist, bleibt. Das ist so der einzigen Schwachpunkte dazu, vielleicht die Innenverteidigung. Da hat man natürlich auch noch eventuell ein Süle, eventuell natürlich noch ein Hummels, wenn der noch reaktiviert wird, muss man mal abwarten. Aber ich denke, wenn, dann sind es eher die Probleme in der Defensive, in der Offensive. Und die Dynamik, die Deutschland jetzt heute auch in dem Spiel hatte, lassen eigentlich ganz gute Dinge erhoffen in nächster Zeit.
Auch mit Blick auf das Spiel am Sonntag gegen Rumänien. Die Rumänen 3-2 gewonnen. Ich würde das jetzt mal Zittersieg nennen.
ja, also ich glaube, natürlich ist Deutschland der ganz klare Favorit in der Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob Rumänien uns jetzt mehr fordern wird als Island. Ich denke mal, dass sie auch sehr defensiv spielen werden, auch wenn sie zu Hause spielen. Sie sind ein bisschen spielstärker als die Isländer. Vielleicht liegt das den Deutschen dann vielleicht sogar noch mehr. Aber ich denke, das sollte im Großen und Ganzen ein sicherer Gruppensieg werden, wie es normalerweise für deutsche Mannschaften in WM-Qualifikationen normalerweise auch so ist.
Mit kleinen Ausnahmen erinnern wir uns an 1989-90, als es in allerletzter Minute, aber dann am Ende ja doch dann auch mit dem Weltmeistertitel dann doch noch gekrönt wird. Thomas Hässler damals.
Ja, ich erinnere mich.
Die Älteren werden sich erinnern, wir beiden erinnern uns noch sehr, sehr gut. Das war unsere große, große Fanzeit, oder?
1990 bin ich zum Fußballfan geworden. Lothar Matthäus war damals mein Lieblingsspieler. Jetzt ist er 60. Wir werden älter.
Da decken wir mal ganz schnell den Mantel des Schweigens lieber drüber. Freuen uns auf den Sonntag, auf das nächste Spiel. Alex, vielen Dank.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
Stand jetzt aktuell.
Dieser Tage feiert das Tor des Monats der ARD Sportschau seinen 50. Geburtstag. 1971, da hoben Ernst Huberti und seine Kollegen diese mittlerweile Institution im deutschen Sportfernsehen aus der Taufe. Und 3 Jahre und 38 Torschützen später durften sie dann als Nummer 39 auch die erste Frau für den schönsten Treffer des Monats auszeichnen. Bärbel Wohlleben vom TuS Wörrstadt in Rheinhessen. Die hatte das Tor gegen Gelsenkirchen im Endspiel um die erste deutsche Meisterschaft der Frauen erzielt. Und erinnert sich im Exklusivinterview mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, zurück.
Ja, ich habe das so erlebt. Aus dem Spiel heraus hat mir die gegnerische Abwehrspielerin den Ball vorgelegt, aus dem 16er herausgeschossen. Und ich habe den schönen Ball entgegengenommen, mich bedankt und aufs Tor geschossen. Und das war dann das 3:0 im Endspiel um die erste offizielle Frauenfußballmeisterschaft. Und das war für mich dann so das Glücksgefühl, jetzt haben wir gewonnen. Dass es dann später so hervorgekehrt wurde, war nicht meine Sache, sondern die Sache der anderen. Und erst Jahre später ist mir das so zum Bewusstsein gekommen, dass das schon Positives für den Frauenfußball bewirkt hat.
Das Tor hat sicher auch dazu beigetragen, dass einige Fernsehmänner der damaligen Zeit ihre Haltung zum Frauenfußball überdacht haben. So wie zum Beispiel Oskar Klose, der Bärbel Wohlleben in der Sportschau die Medaille überreicht hatte und seine Haltung zum Fußball der Frauen damals so umschrieb.
Ich war auch mal ein Skeptiker, als das so anfing, dass die Frauen hinter dem runden Leder herliefen. Aber in der Zwischenzeit bin ich eigentlich bekehrt worden und habe so hübsche Spiele schon gesehen. Und da habe ich gesehen, sie haben ja wirklich schon... Das klingt so ein bisschen naiv, wenn ich das so sage, aber man ist ja erstaunt, als man richtige fußballerische Bewegung, das sieht alles sehr nett aus, ein paar Ausnahmen gibt es überall, es gibt auch Männer, die sich nicht sehr geschickt bewegen.
Naja, es war eben eine andere Zeit und Klose war da wohl noch eine der progressiveren Stimmen unter den Fußballreportern, jedenfalls sagt Bärbel Wohlleben.
Ja, es gab sehr, sehr kluge Reporter, kann ich mich gut erinnern, die dann auch das ins Lächerliche gezogen haben, wenn sie kommentiert haben. Aber das war in der Zeit so. Und als junge Frau hat man sich dem sozusagen untergeordnet. Man hat es nicht anders gekannt und hat also auf entsprechend kluge Fragen klug geantwortet.
Und ähnlich klug wie die Fragen mancher Reporter waren dann auch wohl die Vergleiche von Bärbel Wohlleben mit Franz Beckenbauer, erinnerte sie sich im SID-Interview.
Das waren Leute, die haben mich nicht Fußball spielen sehen. Die haben nur gesehen, dass ich mit dem Ball umgehen kann, wie auch der Franz Beckenbauer das konnte. Und haben gemeint, naja, das ist dann der weibliche Beckenbauer. Aber ich habe ja eine ganz andere Position gespielt. Ich habe immer gesagt, der Franz Beckenbauer war viel zu lauffaul. Und ich war immer am Rennen. Ich hatte mir ja die Kondition in der Leichtathletik geholt. Und hatte im offensiven Mittelfeld gespielt, bin aber auch in die Abwehr zurück, wenn die gegnerischen Teams angegriffen hatten. Also ich war immer in Bewegung. Beim Franzl war es ja so, der ist hin und wieder mal nach vorne geprescht. Nicht mit Spurt, sondern so ganz locker vom Hocker und hat auch mal so seine Tore gemacht. Ne?
Der Kaiser war etwas lauffauler, sagen wir, wie es ist. Aber der Vergleich wurde trotzdem angestellt. War Bärbel Wohlleben denn damit eine Pionierin? Hat sie sich so gefühlt?
Nee, ich habe also nie davon gesprochen, Pionierin gewesen zu sein. Ich war zwar mit bei den Ersten, die auf dem Platz Fußball gespielt haben und sich auch für den Frauenfußball eingesetzt haben. Ich habe mehrere Diskussionen geführt, Gespräche geführt mit dem Verbandsoberen Eugen Müller in Ludwigshafen. War auch mal bei dem Geschäftsführer von DFB in Frankfurt, dem Herrn, oh, ich vergesse mal, mit P fängt er an oder fing er an. Und er meinte, als ich 28 war, ja, ich solle dann mit dem Sport aufhören und für den DFB tätig sein und dann so in Deutschland meine Runden drehen oder in der Bundesrepublik damals noch und Vorträge halten und dergleichen mehr. Und dann sagte ich, wie viel Zeitaufwand macht das aus? Ich sagte, ja, so pro Tag 2 Stunden. Und dann habe ich gesagt, nee, da bleibe ich lieber beim Sport. Ich treibe weiter aktiv Sport. Das macht mir viel mehr Spaß, als dass ich durch die Gegend tucke und den Leuten irgendetwas erzähle. Das war noch nicht so mein Ding. Und dann habe ich gesagt, können Sie in ein paar Jahren mal wieder anfragen? Vielleicht ist es dann soweit. Und das hat er dann gelassen. Er hat dann eine andere gefunden von Norddeutschland. War okay.
Und wäre aus Ihrer Sicht auch okay, wenn in Nachfolge von Jogi Löw jetzt eine Frau das Amt des Bundestrainers der Männer machen würde?
Das ist dann auch wieder die Frage, wie reagieren die Männer drauf, die dann von einer Frau trainiert werden? Speziell in der Nationalmannschaft, zumal in den Vereinen in der Spitze keine Frau Trainerin ist. Also ich glaube, da sollten die Frauen lieber bei den Frauen bleiben und die Männer bei den Männern. Das Verständnis zueinander ist dann, glaube ich, besser, wie wenn dann das andere Geschlecht dann da trainiert und umgekehrt wieder die da, ist nicht so gut.
Sagt Bärbel Wohlleben, die erste Torschützin des Monats anlässlich des Jubiläums des Tors des Monats. Da hatte sich der SID mit ihr unterhalten und uns das Material zur Verfügung gestellt. Vielen Dank.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das haben wir wie immer für euch aufbereitet. Hier ist die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist, wenn berühmte Sportlerinnen ihren Namen und ihren Einfluss in den Dienst der guten Sache stellen, wie zum Beispiel Weltmeisterin Megan Rapinoe. Die hat bei einem Besuch beim Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus die Gelegenheit genutzt und sich für die Gleichbezahlung, also die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen einzusetzen. Und in beiden weiß sie da einen Gleichgesinnten. Der hat nämlich im letzten Mai zum Beispiel getwittert, gleiche Bezahlung, jetzt. Ansonsten könnt ihr euch für eine WM-Finanzierung woanders umsehen, wenn ich Präsident bin. Starke Aussage, starkes Duo, drücken wir die Daumen, dass es klappt.
Machen wir. Und Flop des Tages ist die Idee, Olympia mitten in einer Pandemie auszutragen. Zumindest wenn man nach dem Pharmakologen Fritz Sörgel geht. Der hat im Münchner Merkur und in der TZ eindringlich vor den Gefahren durch Corona gewarnt und das IOC dabei scharf kritisiert und hat gesagt, seine Worte waren wörtlich, was das Internationale Olympische Komitee derzeit macht, ist wie russisch Roulette.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag haben, und selbstverständlich haben wir auch heute wieder ein paar Prominente, Sportprominente für euch herausgesucht.
Ja, ihren 113. Geburtstag würde heute die 1981 schon verstorbene Hilde Krawinkel-Sperling feiern. Sie war in den 30er Jahren Tennisspielerin und hatte unter anderem zweimal das Endspiel in Wimbledon erreicht, aber beide Endspiele verloren, 1931 übrigens gegen ihre Landsfrau Silly Awesome.
41 Jahre alt wird heute Handballstar Pascal Pommes-Hens. Der hat eigentlich alles gewonnen, was man in seinem Sport gewinnen kann. Er wurde Meister, er wurde Pokalsieger, Champions League-Gewinner, Europapokal der Pokalsieger, da hat er geholt, Weltmeister ist er und auch Europameister. Nur bei Olympia und beim großen Promi-Backen, da gab's für ihn nur Silber. Dafür siegte er bei der 12. Staffel von Let's Dance. Der Mann hat Talente.
Ja, diese Talente hat unser nächstes Geburtstagskind noch nicht zeigen müssen. Der hat sich erstmal auf seinen Sport konzentriert, ist aber auch Weltmeister und hat heute Geburtstag, wird 28, nämlich der Speerwerfer Johannes Vetter. 2017, da holte er WM-Gold. 2019, nach langer Verletzungspause, kam er dann nochmal zu WM-Bronze und er ist der zweitlängste Werfer der Welt, der Weltgeschichte mit dem neuen Speer. Nur Weltrekordler Jan Železný, der war bisschen besser noch. Der hat ein bisschen weiter geworfen als Vetter. Aber nicht viel. Und er kann ihn ja noch überholen. Das sind alles Werte Stand jetzt.
Na, wir sind sehr gespannt und bei uns erfahrt ihr es selbstverständlich. Und auch am Montag gibt es wieder frische Geburtstagskinder. Aber den heute gratulieren wir erstmal von ganzem Herzen. Wünschen euch einen wundervollen Tag, ob ihr Sport treibt oder nicht. Wichtig ist, feiert schön.
Heute in der Sportgeschichte.
Ja, was passierte so alles an einem 26. März in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch jetzt.
Vor 94 Jahren wurde das erste Mille Miglia genannte Autorennen auf norditalienischen Straßen gestartet. Los ging es damals in Brescia und das gibt es ja heute immer noch. Wird ja mit Oldtimern gefahren. Ganz tolle Kisten, die da rumfahren.
Vor 47 Jahren verteidigte George Foreman seinen Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Ken Norton. Gekämpft wurde damals in Venezuela und den Sieg, den holte sich Foreman durch einen technischen K.O.
Und vor 26 Jahren endete das Players Championship der Golfer im TPC Sawgrass mit einer kleinen Enttäuschung für Bernhard Langer. Der musste sich nämlich damals mit Platz 2 begnügen. Er hatte am Ende einen Schlagrückstand auf den Sieger, auf Lee Jensen. Ja, da hatte Bernie mal das Nachsehen, aber sonst ja doch recht oft auch vorne gelegen.
Stand jetzt aktuell.
Hallensport mit Zuschauern, das gab es hohen Inzidenzzahlen zum Trotz am Mittwochabend in Berlin. Beim Volleyball, nämlich dem zweiten Spiel des Playoff-Halbfinals zwischen den Berlin Recycling Volleys und den Power Volleys Düren. 800 Zuschauer, die durften dabei im Rahmen des Berliner Pilotprojekts in die Halle. Eine mittlerweile komplett ungewohnte Situation, auch für Berlins Geschäftsführer KW Niromand. Aus mehreren Gründen gleich, sagte er dem Sportinformationsdienst SID vor dem Spiel.
Ja, normalerweise habe ich vor so einem wichtigen Spiel Anspannung, was das Ergebnis angeht. Heute habe ich eine doppelte Anspannung, ob das, was wir alles hier gebaut haben, das Testsystem, das Hygienesystem und so weiter, dass das auch absolut so gut funktioniert, wie wir das jetzt auch vorbereitet haben. Und insofern, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Anspannung größer ist oder die Vorfreude. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen.
Die Hygienekontrollen waren streng, 15 Teststationen waren vor Ort aufgebaut, alle Zuschauer wurden getestet und nach dem Test galten für die Zuschauer auf den Rängen dann die allseits bekannten Vorschriften.
Maske tragen, Abstand halten, entsprechende Hygienesysteme und die Max-Schmeling-Halle verfügt ja über ein modernes Belüftungssystem.
Entsprechend war für alles gesorgt, aber wie kam das Spiel vor Zuschauern jetzt bei den Beteiligten an? Trainer Cedric Enard, der sagte das dem SID.
I think it's a sign. I think I have to give a big congrats to the organizers, the guys from the office, all the support from the all these guys which help us here every match. And the organization was really good. I know, I heard it was so big organization. And they did it really well because, we needed it and they did it. So perfect and big congrats to them.
Ein begeisterter Berlin-Trainer, der sich natürlich auch über den 3:1-Sieg seiner Mannschaft freute, die jetzt noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt ist. Aber vor allem freute man sich in der Halle über diesen kleinen Schritt zurück in die Normalität, auch wenn die Aktion wirtschaftlich dem Verein jetzt keinen Gewinn bringt, sagt Niromand.
Nein, plus minus null Rechnung ist es überhaupt nicht. Wir werden definitiv hier Geld verlieren. Das war auch gar nicht unser Ansinnen, mit der Aktion Geld zu verdienen. Kann man sich ja vorstellen, eine Arena, die eigentlich für 9000 Menschen konzipiert ist, zu öffnen. Aber da sitzen nur 800 oder 900 Leute. Wirtschaftlich rechnet sich das überhaupt nicht. Mit dem ganzen Zusatz, den hier drumherum wir aufgebaut haben, sind ja ungefähr 150 Leute, die heute hier arbeiten, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Insofern wirtschaftlich war das überhaupt nicht das Ansinnen. Wir wollen hiermit einfach zeigen, weil wir gehen davon aus, dass die Pandemie noch länger uns begleiten wird, möglicherweise bis in den Herbst hinein, dass wir einfach Konzepte entwickeln, wo man stückweise in das normale Leben zurückkommen kann, indem man aufzeigt, welche Wege gibt es. Das ist der große Unterschied zwischen diesem Jahr und letzten Jahr um diese Zeit, dass wir aufzeigen können mit ausgeklüngelten Systemen, dass man Menschen sicher zu Großveranstaltungen bringen kann und wieder auch nach Hause lassen kann.
Ob dieses Pilotprojekt allerdings wie angedacht auch jetzt im Fußball und Eishockey weiter getestet werden kann, ist angesichts der steigenden Infektionszahlen Stand jetzt eher fraglich.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf das Wochenende. Wir haben ein paar Tipps und es ist ja Länderspielpause, Mensch. Da fehlt ja heute so viel an Bundesliga, aber es gibt genügend anderes, ne?
Ich wollte gerade sagen, und wir haben uns auch wirklich nur ein bisschen was rausgepickt, sonst würden wir hier wahrscheinlich morgen noch sitzen um 7.07 Uhr, also 24 Stunden hier durcherzählen, was so alles kommt. Wir haben ganz viel Motorsport am Wochenende. Formel 1 in Bahrain, MotoGP in Katar mit den jeweiligen Saisonstarts. Alles dazu gibt es natürlich in unseren Spezialpodcasts Schräglage und Starting Grid.
Und wir haben natürlich die WM-Quali-Spiele im Fußball überall auf dem Globus. Am Sonntag sind dann auch Jogis Jungs wieder mit dabei. Sie spielen in Rumänien.
Und die deutsche U21 spielt auch bei der EM. Das zweite Spiel gegen die Niederlande geht's nach dem 3:0-Sieg im Auftaktmatch gegen die Ungarn. Also mit ganz viel Selbstvertrauen am Samstagabend. Primetime.
Ja, und Skifliegen in Planitza geht auch weiter. Gestern sprangen Markus Eisenbichler und Karl Geiger aufs Podium, landeten hinter dem überlegenen Japaner Kobayashi auf Rang 2 und 3.
Und da geht's dann heute und ja, am Wochenende noch weiter und hoffentlich dann im weiteren Verlauf geht dann auch alles glatt. Gestern war ja im Probesprung der Norweger Daniel André Tande so schwer gestürzt, hatte sich mehrfach überschlagen und war bewusstlos den Hang runtergerutscht. Ganz furchtbare Szenen, musste offenbar auch wiederbelebt werden, ist zum Glück aber mittlerweile stabil und Karl Geiger hatte gestern unmittelbar nach dem Springen dann noch das dazu gesagt.
Ich habe den Sturz von oben natürlich gekriegt, da habe ich lang warten müssen und dann habe ich aber schon unten, ja, aber dann gleich wissen wollen, was ist los oder wie geht es ihm, und da haben sie dann schon gesagt, ja, sie wissen noch nicht, ob er überlebt, und da habe ich dann schon mal ziemlich geschluckt, weil das ist einfach mal, man vergisst es immer wieder, das ist eine Riesenschanze, da kommen Luftkräfte, da, wenn es einen wirklich aufstellt, das ist lebensgefährlich, und ich hoffe jetzt einfach, dass es bei ihm erstens mal, dass er wieder unter den Lebenden ist und zweitens, dass er auch wirklich keine bleibenden Schäden davon trägt. Das ist nämlich ganz wichtig. Es ist auch so ein netter Kerl. Ich habe mitgelitten. Das ist tragisch und ich glaube, da geht es jedem gleich. Es ist jetzt egal, ob das ein Norweger ist, ein Deutscher oder ein Japaner oder ein Kasache. Das ist eine üble Geschichte und ja. Alles Gute für ihn.
Also wir drücken die Daumen, dass da wirklich alles glatt gegangen ist, aber das ist schon was, was natürlich auch die Kollegen dann mitnimmt, selbstverständlich, denn ich meine, die sehen das da oben am Absprung oder hören davon und mache ich mir alles nicht vorstellen.
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich das denkbar Schlimmste, was passieren kann, und gerade auch zum Anfang. Wir haben es ja noch vorgeschlagen, haben gesagt, guckt's euch an, also tolle Fall. Und hoffentlich bleiben sie gesund, und dann passiert so etwas und das schockiert natürlich. Das sitzt natürlich den Springern in den Knochen. Das muss man auch erstmal so abschütteln, und ich meine, das sind alles junge Kerle, ne? Also die sind ja jetzt auch so stabil, nicht nur was das Körperliche angeht, aber so stabil ja auch noch nicht. Also das ist echt eine Sache. Drücken wir jetzt die Daumen, dass alles da jetzt weiter glimpflich abläuft.
Und wir uns alle dann Montag gesund und munter wiederhören.
Ja, ohne diese Horrornachrichten. Also ab 7.07 Uhr sind wir jedenfalls am Montag wieder für euch da. Das würde uns freuen, wenn ihr auch mit am Start seid in der Zwischenzeit, und ihr habt eine Menge Zeit, bis wir wieder für euch da sind. Könnt ihr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schreibt gerne auch eine Bewertung, gebt uns Sterne. Und wenn ihr sagt, ja, aber wir brauchen doch Sportinformationen und wir wollen Podcasts hören, na freilich, meinsportpodcast.de, das ist euer Portal.
Und zwar rund um die Uhr haben wir Sport für eure Ohren, und wir verabschieden uns aus euren Ohren für diese Woche, sagen bis Montag Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.